Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Aufgenommen von Felix. Winnetou 1 von Karl May. Kapitel 4, Teil 2. Das Kapitel trägt den Namen Zweimal um das Leben gekämpft. Diese letztere Drohung war eine große Unvorsichtigkeit, ja geradezu eine Dummheit von ihm, denn sie machte mich aufmerksam auf die Art und Weise, in welche er seine Waffe brauchen wollte. Meine Eingeweide. Also wahrscheinlich nicht ein Stich ins Herz, sondern ein Hieb, ein Messerstich von unten herauf, um mir den Leib aufzuschlitzen. Wir standen so weit auseinander, dass man sich nur wenig vorbeugen brauchte, um dem Gegner mit dem Messer zu erreichen. Er bohrte seinen Blick in mein Auge. Sein rechter Arm hing grad herab. Er hielt das Messer so, dass das Heftende am kleinen Finger lag und die Klinge vorn zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger hervorragte. Diese Klinge war mit der Schärfe der Schneide nach oben gerichtet. Er wollte also wirklich, wie ich vermutet hatte, einen Streich von unten nach oben führen. Denn wer von oben nach unten stößt, der hält das Messer gerade umgedreht, nämlich so, dass das Heftende beim Daumen liegt und die Klinge am kleinen Finger aus der Faust hervorragt. Also, die Richtung seines Angriffes kannte ich. Nun war die Hauptsache die Zeit desselben. Die musste mir das Auge sagen. Ich kannte das eigentümliche, blitzartige Zucken, welches in jedem solche Falle einen Moment vorher im Auge zu bemerken ist. Ich senkte die Lider, um ihn sicher zu machen, beobachtete ihn aber umso schärfer durch die Wimpern. »Stich zu, Hund!« forderte er mich auf. »Sprich nicht abermals, sondern handle, roter Knabe«, antwortete ich. Das war eine große Beleidigung, auf welche entweder eine zornige Antwort oder der Angriff erfolgen musste. Es war das Letztere der Fall. Eine blitzartige Erweiterung seiner Pupille verkündigte es mir, und im nächsten Augenblicke stieß er den rechten Arm mit dem Messer kraftvoll vor und nach oben, um mir den Leib aufzuschnitzen. Hätte ich einen Messerstoß von oben herab erwartet, so wäre es um mich geschehen gewesen. So aber parierte ich seinen Schnitt, indem ich ihm meine Klinge gedankenschnell abwärts in den Vorderarm stieß und ihm denselben aufschlitzte. »Hund, Räudiger!« brüllte er, indem er den Arm zurückzog und vor Schreck und Schmerz das Messer fallen ließ. »Nicht sprechen, sondern kämpfen«, antwortete ich abermals meinen Arm emporwerfend, und dann saß ihm meine Klinge bis an das Heft im Herzen. Ich zog sie augenblicklich wieder heraus. Der Stich saß so gut, dass ein fingerstarker, roter, warmer Blutstrahl auf mich spritzte. Der Riese wankte nur einmal hin und her, wollte schreien, brach aber bloß einen ächzenden Säufer hervor und stürzte dann tot zu Boden. Die Indianer erhoben ein wütendes Geheul. Nur einer von ihnen stimmte nicht ein, nämlich Tangua, der Häuptling. Er kam herbei, bückte sich zu meinem Gegner nieder, betastete die Ränder der Stichwunde, richtete sich wieder auf und betrachtete mich mit einem Blicke, den ich lange nicht vergessen konnte. Es lag in demselben ein Gemisch von Wut, Entsetzen, Furcht, Bewunderung und Anerkennung. Dann wollte er sich wortlos entfernen. Da sagte ich, »Siehst du, dass ich noch auf meinem Platze stehe? Methan Akwa aber hat den Seinigen verlassen und liegt außerhalb der Figur. Wer hat gesiegt?« »Du«, antwortete er wütend und ging fort. Aber er hatte vielleicht erst 5 oder 6 Schritte getan, so kehrte er wieder um und zischte mir zu. »Du bist ein weißer Sohn des bösen, schwarzen Geistes. Unser Medizinmann soll dir den Zauber nehmen, und dann wirst du uns dein Leben geben müssen.« »Tu mit deinem Medizinmanne, was dir beliebt, aber halte nun dein Wort, welches du uns gegeben.«
»Welches Wort?«
fragte er höhnisch. »Dass die Apachen nicht getötet werden.« »Wir werden sie nicht töten. Ich habe es gesagt und halte es.« »Und sie werden frei sein?« »Ja, sie sollen ihre Freiheit wiederhaben. Was Tangua, der Häuptling der Kiowas, sagt, das geht stets in Erfüllung.« »So werde ich jetzt mit meinen Freunden gehen, um den Gefangenen die Fesseln abzunehmen.« »Das tue ich selbst, sobald die Zeit gekommen ist.« »Sie ist gekommen. Sie ist da, denn ich habe jetzt gesiegt.« »Schweig! Haben wir vorhin über die Zeit gesprochen?« »Sie wurde nicht besonders erwähnt. Aber es versteht sich doch ganz von selbst, dass...
Schweig!
Donnerte er mich abermals an. Die Zeit habe ich zu bestimmen. Wir werden die Hunde der Apachen nicht töten. Aber was können wir dafür, dass sie sterben, wenn sie nichts zu essen und kein Wasser bekommen? Was kann ich dafür, dass sie eher verhungern und verdürsten, als ich sie freigeben kann?
Schuft,
sagte ich ihm in das Gesicht.
Hund, sprich noch ein Wort so.
Er wollte seine Drohung vollends aussprechen, hielt aber inne und starrte mir erschrocken in das Gesicht, dessen Ausdruck ihm wohl nicht behagen mochte. Ich hingegen setzte seine unterbrochene Rede fort. So schlage ich dich mit dieser meiner Faust zu Boden, dich, der der schändlichste aller Lügner ist. Er fuhr rasch einige Schritte zurück, zog sein Messer und drohte.
Mit deiner Faust kommst du mir nicht wieder zu nahe.
Sobald du so weit zu mir herankämst, dass du mich berühren könntest, würde ich dich niederstechen.
Das hat Blitzmesser auch gesagt und gewollt. Nun liegt er selber da. Dir würde es ganz ebenso ergehen.
Über das, was mit den Apachen geschehen soll, werde ich mit meinen weißen Brüdern sprechen. Krümmst du ihnen nur ein Haar, so ist es um dich und all die deinen geschehen. Du weißt, dass wir euch alle in die Luft sprengen können. Erst nach diesen Worten trat ich aus der Acht heraus und ging zu Sam. Dieser hatte wegen des Wehgeschreis der Roten nicht hören können, was zwischen dem Häuptling und mir gesprochen worden war. Er kam mir entgegengesprungen, fasste mich mit beiden Händen und rief in hellem Entzücken.
»Willkommen, willkommen, Sir! Das rufe ich euch zu, denn ihr kommt aus dem Reiche des Todes zurück, welchem mir unbedingt verfallen waret. Mensch, Freund, Schatz, Jüngling und Grünhorn, was seid ihr doch für ein Geschöpf! Hat noch keinen Büffel gesehen und schießt die Stärksten aus der Herde. Hat noch keinen Grizzly gesehen und sticht ihn nieder, wie man in einen Apfel sticht. Hat noch keinen Mustang gesehen und holt mir gerade die neue Mary heraus. Und hier stellt er sich vor den stärksten und berühmtesten roten Messermann und trifft ihn gleich mit dem ersten Stiche ins Herz, ohne selbst einen einzigen Tropfen Blutes zu verlieren. Dick und Will, kommt doch mal her und seht euch diesen deutschen Surveyor an. Was soll man aus ihm machen?«
»Einen Gesellen«, schmunzelte Stone.
»Einen Gesellen? Was meinst du damit?«
»Er hat abermals bewiesen, dass er kein Greenhorn mehr ist, kein Lehrling. Wir wollen ihn zum Gesellen machen. Später kann er dann Meister werden.«
»Kein Greenhorn mehr? Zum Gesellen machen? Wenn du wirklich einmal etwas sagen willst, so rede doch wenigstens keine solchen unreifen Preiselbeeren. Der Kerl ist ein Greenhorn durch und durch, sonst hätte er es nicht gewagt, mit diesem gewandten und riesigen Indianer anzubinden. Aber leichtsinnige Menschen haben das größte Glück und die dümmsten Bauern bekommen die größten Kartoffeln. So ist es bei ihm. Dumm, leichtsinnig und Greenhorn. Dass er noch lebt, hat er nicht sich, sondern seiner Dummheit zu verdanken, wenn ich mich nicht irre. Als er losging, stand mir das Herz still. Ich konnte kaum Atem holen und war allen meinen Gedanken mit dem Testamente dieses Greenhorns beschäftigt. Da ein Hieb und ein Stoß, und der Rote prasselte zur Erde nieder. Nun haben wir erreicht, was wir wollten, nämlich das Leben und die Freiheit der gefangenen Apachen.
Da werdet ihr euch wohl irren, antwortete ich, ohne ihm wegen der Art und Weise, in der er über mich sprach, zu zürnen.
Mich irren? Wieso?
Der Häuptling hat, als er uns sein Versprechen gab, sich im Stillen Vorbehalte gemacht, die er nun zur Geltung bringt.
Dachte es mir, dass er Hintergedanken haben würde. Von welchen Vorbehalten redet ihr denn da?
Ich wiederholte ihm die Worte Tanguas.
Er war darüber so erzürnt, dass er augenblicklich zu ihm hinging, um ihn zur Rede zu stellen.
Ich benutze dies, mich wieder anzukleiden und meine Waffen wieder zu mir zu nehmen.
Die Kiowas waren vollständig überzeugt gewesen, dass Blitzmecher mich niederstechen würde. Der so ganz entgegengesetzte Ausgang des Kampfes hatte sie mit Trauer und aber auch mit Wut gegen uns erfüllt. Sie wären gewiss am liebsten über uns hergefallen. Das aber durften sie nicht, weil es nicht nur ausgemacht, sondern sogar mit der Friedenspfeife beraucht worden war, dass die Partei des Besiegten den Tod desselben nicht an dem Sieger rächen dürfe. Daran war nun nicht mehr zu rütteln. Jedenfalls aber gedachten sie, bald einen anderen Grund zur Feindseligkeit gegen uns zu finden. Sie konnten jetzt noch warten, denn wir waren ihnen sicher. Darum drängten sie einstweilen ihren Grimm zurück und beschäftigten sich mit der Leiche ihres gefallenen Kameraden. Der Häuptling befand sich auch bei derselben, und da lässt es sich denken, dass Sam Hawkins für seine Vorstellungen kein williges oder gar kein freundliches Gehör fand. Er kehrte höchst verdrießlich zurück und meldete uns: Der Kerl will wirklich nicht Wort halten. Er scheint die Gefangenen verschmachten lassen zu wollen. Und das nennt der Schuft nicht töten. Wir werden aber die Augen offen halten, wenn ich mich nicht irre, und ihnen doch noch ein Schnippchen schlagen. Hihi. Wenn nur dieses Schnippchen uns nicht selbst geschlagen wird, bemerkte ich. Es ist schwer, andere zu beschützen, wenn man des Schutzes selbst so sehr bedarf.
Ich glaube gar, ihr fürchtet euch vor diesen Roten, Sir.
Psha, dass ich mich nicht fürchte, wisst ihr ebenso gut wie ich selbst. Mit nur einem Unterschiede. Nämlich da, wo ich mich scheuen würde, geht ihr dick drauf wie der Ochse auf ein rotes Tuch. Und wo es den eigentlichen richtigen Mut gilt, da zeigt ihr Bedenklichkeit. Das ist aber stets so Greenhornsweise. Was denkt ihr denn eigentlich so jetzt in euren Sinnen?
Worüber?
Über den Messerkampf, den ihr bestanden habt.
Da denke ich, dass ihr wahrscheinlich mit mir zufrieden sein werdet.
Das meine ich nicht. Ich rede von den etwaigen Vorwürfen.
Vorwürfe? Wer sollte mir die machen? Etwa ihr?
Mein Himmel, seid ihr doch schwer von Begriffen. Sagt einmal aufrichtig, Sir, habt ihr vielleicht da drüben im alten Lande als Mörder irgendeines Menschen auf dem Schafott gestanden?
Glaube nicht. Wenigstens ist mir nichts davon erinnerlich,
antwortete ich auf eine so drastische Frage.
So habt ihr also noch niemand umgebracht?
Nein.
So habt ihr also heut euren ersten Totschlag verübt?
Wie ist es euch nun da innerlich zumute?
Das ist es, was ich wissen wollte.
Ein angenehmes Bewusstsein ist es wahrlich nicht. Es wird mir wohl nicht so leicht wieder geschehen, dass ich einem Menschen das Leben nehme. Es regt sich etwas in meinem Innern, was die größte Ähnlichkeit mit einem bösen Gewissen hat.
Bildet euch nichts ein und macht euch keine dummen Gedanken. Es kann euch, ohne dass ihr es wollt, hier alle Tage vorkommen, dass ihr einen Menschen auslöschen müsst, um euer eigenes Leben zu retten.
In einem solchen Falle muss man, Heavens, das ist ja gleich ein solcher Fall, unterbrach er sich.
Da sind wahrhaftig die Apachen schon. Da wird es blutige Köpfe geben.
Macht euch zum Kampfe fertig.
Meschurs!
Es erscholl nämlich von da, wo die Gefangenen sich mit ihren Wächtern befanden, das hoch und schrill tönende der Kriegsruf der Apachen. Intschu Tschuna und Winnetou waren wider alles Erwarten jetzt schon da. Sie überfielen das Lager der Kiowas. Diese, welche sich bei uns befanden, horchten erschrocken auf.
Dann schrie der Häuptling:
Feinde, da unten bei unseren Brüdern, schnell hin, schnell, ihnen zu Hilfe!
Er wollte fortstürmen, da aber trat ihm Sam Hawkins entgegen und rief:
Ihr könnt nicht hin. Bleibt immer da, denn wir sind jedenfalls auch schon umringt. Oder meint ihr, die beiden Häuptlinge der Apachen seien so dumm, nur eure Wächter anzugreifen und nicht zu wissen, wo ihr euch befindet? Sie werden in nächsten Augen.
Er hatte schnell und hastig gesprochen, kam aber dennoch nicht zu Ende, denn jetzt erscholl der fürchterliche, durch Mark und Bein gehende, schneidende Schlachtruf auch rund um uns her.
Wir befanden uns, wie schon erwähnt, zwar auf offener Prärie, doch standen auf derselben Büsche zerstreut, hinter welchen sich die Apachen von uns unbemerkt, weil wir so sehr mit uns beschäftigt gewesen waren, so geschlichen hatten, dass wir von ihnen vollständig umzingelt waren. Jetzt kamen sie in hellen Haufen von allen Seiten auf uns zugesprungen. Die Kiowas schossen auf sie und machten auch einige Treffer, doch so wenige, dass dieselben gar nicht zu rechnen waren. Dann waren die Angreifer auch schon dabei.
»Tötet keinen Apachen, ja keinen«, rief ich Sam dick und wild zu.
Dann tobte aber auch schon der Nahekampf um uns her. Wir vier beteiligten uns nicht an demselben, der Oberingenieur aber und die drei Surveyors wehrten sich. Sie wurden niedergeschossen. Das war entsetzlich. Indem mein Auge an dieser Stelle hing, sah ich nicht, was hinter mir vorging. Wir wurden von da aus von einer bedeutenden Schar angefallen und auseinandergerissen. Zwar riefen wir diesen Leuten zu, dass wir ihre Freunde seien, doch ohne Erfolg. Sie drängten mit Messern und Tomahawks auf uns ein, so dass wir uns wehren mussten, obwohl wir eigentlich nicht wollten. Wir schlugen mehrere von ihnen mit dem Kolben nieder, so dass sie Respekt bekamen und von uns ließen.
Diese freien Augenblicke benutzte ich zu einem schnellen Rundblicke.
Es gab keinen Kiowa, der nicht mehrere Apachen gegen sich hatte.
Sam sah das auch und rief: »Schnell fort, dort in die Sträucher hinein!«
Er deutete nach dem schon mehrfach erwähnten Gebüsch, welches uns Deckung gegen das Lager hingegeben hatte, und rannte demselben zu. Dick, Stone und Will Parker folgten ihm. Ich zögerte einige Augenblicke, indem ich nach der Stelle sah, wo sich die Surveyors befunden hatten. Sie waren Weiße, und ich hätte ihnen gern Hilfe gebracht, aber es war zu spät dazu. Darum wendete ich mich nun auch den Büschen zu. Ich hatte sie noch lange nicht erreicht, da sah ich Intschu Tschuna bei denselben erscheinen. Er hatte sich mit Winnetou bei der Abteilung der Apachen befunden, deren Aufgabe der Überfall des Lagers und die Befreiung der Gefangenen war. Als sie dies erreicht hatten, waren die beiden Häuptlinge von dort fortgerannt, um nach den Erfolgen der größeren Abteilung zu sehen, mit welcher wir es zu tun hatten. Intschu Tschuna war seinem Sohne eine ziemliche Strecke voran. Als er um die Büsche gebogen war, erblickte er mich. »Der Länderdieb«, rief er mir entgegen und drang mit seiner umgekehrten Silberbüchse auf mich ein, um mich niederzuschlagen. Ich rief ihm zwar einige erklärende Worte zu, die ihm sagen sollten, dass ich kein Feind von ihm sei, aber er hörte nicht und verdoppelte seine Stöße und Hiebe. Es ging gar nicht anders an. Wenn ich nicht schwer verletzt oder gar erschlagen sein wollte, musste ich ihm wehe tun. Grad, als er wieder zum Hiebe ausholte, warf ich meinen Bärentöter, mit welchem ich pariert hatte, weg, hing im nächsten Momente mit der linken Hand an seinem Halse, während ich ihm mit der rechten Faust einige Hiebe gegen die Schläfe versetzte. Er ließ seine Büchse fallen, röchelte kurz auf und fiel dann auf die Erde nieder. Da ertönte hinter mir eine jubelnde Stimme. »Das ist Intschu Tschuna, der oberste der Apachenhunde. Ich muss sein Fell, seinen Skalp haben.« Mich umdrehend gewahrte ich Tangua, den Kiowa-Häuptling, welcher aus irgendeinem Grunde dieselbe Richtung wie ich eingeschlagen hatte. Er warf sein Gewehr weg, zog sein Messer und stürzte sich auf den besinnungslosen Apachen, um ihn zu skalpieren. Ich fasste ihn beim Arm und gebot: »Lass die Hand davon, den habe ich besiegt. Er gehört also nicht dir, sondern mir.« »Schweig, weißes Ungeziefer«, antwortete er mir. »Was habe ich nach dir zu fragen? Der Häuptling ist mein, lass mich los, sonst...« Er stach mit dem Messer nach mir und traf mich in das linke Handgelenk. Ich wollte ihn nicht erstechen und ließ darum mein Messer im Gürtel stecken, warf mich aber auf ihn und gab mir Mühe, ihn wegzuziehen. Da mir dies nicht gelang, drückte ich ihm die Kehle zusammen, bis er sich nicht mehr bewegte. Dann beugte ich mich zu Intschu Tschuna nieder, dessen Gesicht aus meiner Handwunde mit Blut betropft worden war. In diesem Augenblicke hörte ich ein Geräusch hinter mir und machte eine Wendung, um mich umzusehen. Diese Bewegung rettete mir das Leben, denn ich erhielt auf die Schulter einen fürchterlichen Kolbenhieb, welcher meinem Kopfe gegolten hatte. Wäre dieser getroffen worden, so hätte der Schlag mir den Schädel zerschmettert. Der ihn mir gab, war Winnetou. Er war, wie bereits erwähnt, hinter seinem Vater zurückgewesen. Um das Gebüsch biegend, sah er mich bei seinem Vater knien, welcher wie leblos lag und mit Blut bespritzt war. Winnetou holte sofort zum tödlichen Kolbenhiebe aus, der aber glücklicherweise nur meine Schulter traf. Dann ließ er sein Gewehr fallen, zog sein Messer und stürzte sich auf mich. Meine Lage war so schlimm wie möglich. Der Hieb hatte meinen ganzen Körper erschüttert und mir den Arm gelähmt. Ich hätte Winnetou gern eine Erklärung gegeben, aber dies alles ging so schnell, dass gar keine Zeit zu einem Worte vorhanden war. Er holte zum Stoße gegen meine Brust aus, zu einem Stoße, der mir die ganze Klinge in das Herz getrieben hätte. Ich brachte nur eine ganz geringe Körperwendung fertig. Das Messer fuhr in meine linke Brusttasche, traf dort die schon erwähnte Sardinenbüchse, in welche ich meine Papiere verwahrte, glitt an dem Bleche derselben ab und drang mir oberhalb des Halses und innerhalb der Kinnlade in den Mund und durch die Zunge. Dann zog er es wieder heraus und holte mich mit der linken Hand an der Gurgel packend zum zweiten Stoße aus. Die Todesangst verdoppelte die Kräfte. Ich konnte nur eine Hand, einen Arm gebrauchen, und der lag von seitwärts her auf mir. Es gelang mir eine weitere Wendung. Ich fasste seine rechte Hand und presste diese so zusammen, dass er das Messer vor Schmerz fallen lassen musste. Dann nahm ich schnell seinen linken Arm beim Ellbogen und drückte ihn so nach oben, dass er, wenn er ihn nicht brechen wollte, die Hand von meinem Halse lassen musste. Nun zog ich die Knie an und schnellte mich mit aller Gewalt empor. Er wurde abgeschleudert, so dass er mit dem Vorderleibe die Erde berührte. Im nächsten Augenblicke lag ich ihm so auf dem Rücken, wie er vorher auf dem meinigen gelegen hatte. Jetzt galt es, ihn niederzuhalten, denn wenn er wieder aufkam, war ich verloren. Ein Knie, ihm quer über die beiden Oberschenkel und das andere auf den einen Arm setzend, nahm ich ihn mit der einen brauchbaren Hand beim Genick, während er mit seiner anderen, freien Hand nach dem entfallenen Messer suchte. Glücklicherweise vergeblich. Nun gab es ein wahrhaft satanisches Ringen zwischen uns. Man denke, Winnetou, der nie besiegt worden war und später auch nie wieder besiegt worden ist, mit seiner schlangenglatten Geschmeidigkeit, den eisernen Muskeln und stählernen Flexen. Jetzt hätte ich Zeit zum Sprechen gehabt. Einige Worte zur Aufklärung hätten genügt. Aber das Blut schoss mir in Strömen aus dem Munde, und als ich mit der durchstochenen Zunge zu sprechen versuchte, brachte ich nur ein unverständliches Lallen hervor. Er wendete alle seine Kraft an, mich abzuwerfen, und ich lag auf ihm wie ein Alp, der nicht abzuschütteln ist. Er begann zu keuchen und keuchte immer stärker. Ich presste ihm mit den Fingerspitzen den Kehlkopf so fest nach innen, dass ihm der Atem ausging. Sollte er ersticken? Nein, auf keinen Fall. Ich gab also für einen Augenblick seinen Hals frei, worauf er sofort den Kopf hoch. Das brachte diesen für meine Absicht in die richtige Stellung. Zwei, drei rasch aufeinander folgende Faustschläge, und Winnetou war betäubt. Ich hatte ihn, den Unbesieglichen, besiegt. Denn dass ich ihm schon einmal niedergeschlagen hatte, das war kein Sieg zu nennen, weil kein Kampf vorangegangen war. Ich holte tief Atem, wobei ich mich in Acht nehmen musste, nicht das Blut zu verschlucken, welches mir den Mund füllte, so dass ich ihn offen halten musste, damit es Abfluss fand. Auch aus der äußeren Wundöffnung floss es in einem beinahe fingerdicken Strahle. Eben wollte ich mich vom Boden erheben, da hörte ich einen zornigen indianischen Ruf hinter mir und bekam einen Kolbenhieb gegen den Kopf, der mich besinnungslos niederstreckte. Als ich wieder zu mir kam, war es Abend. So lange hatte ich ohne Besinnung gelegen. Zunächst war es mir wie im Traume. Ich war in das tiefe Mauerlager eines Mühlrades gestürzt. Die Mühle ging nicht, weil sich das Rad nicht bewegen konnte, da ich zwischen ihm und der Mauer steckte. Das Wasser rauschte über mir herab, und die Kraft, mit welcher es auf das Rad wirkte, presste mich fester und fester zusammen, denn ich glaubte, ich würde zermalmt. Alle meine Glieder schmerzten, besonders aber der Kopf und die eine Schulter. Nach und nach erkannte ich, dass dies nicht Wirklichkeit, aber auch nicht Traum war. Das Rauschen und Brausen kam nicht vom Wasser, es wohnte in meinem Kopfe und war die Folge des Kolbenhiebes, welcher mich niedergeworfen hatte. Und die Schmerzen in der Schulter wurden nicht durch ein Mühlenrad verursacht, welches mich zusammenpresste, sondern durch den Hieb, den ich von Winnetou bekommen hatte. Das Blut lief mir noch immer aus dem Munde, es wollte mir in die Kehle dringen und mich ersticken. Ich hörte ein fürchterliches Röcheln und Gurgen und erwachte vollends. Derjenige, der so geröchelt hatte, war ich selbst. »Er bewegt sich, Gott sei Dank, er bewegt sich«, hörte ich Sams Stimme rufen. »Ja, ich habe es auch gesehen«, antwortete Dick Stone. »Jetzt macht er die Augen auf, er lebt«, fügte Will Parker hinzu. Ich hatte allerdings die Augen geöffnet. Das, was der erste Blick mir zeigte, war keineswegs tröstlich. Wir befanden uns noch auf dem Platze, wo der Kampf stattgefunden hatte. Es brannten wohl über 20 Lagerfeuer, zwischen denen wohl über 500 Apachen sich bewegten. Viele von ihnen waren verwundet. Auch eine bedeutende Anzahl von Toten sah ich in zwei Abteilungen liegen. Die erste Abteilung bestand aus Apachen und die zweite aus Kiowas. Die ersteren hatten 11 und die letzteren 30 ihrer Krieger eingebüßt. Rings um uns lagen die gefangenen Kiowas, alle streng gefesselt. Es war kein einziger entkommen. Auch Tangua, der Häuptling, befand sich unter ihnen. Den Oberingenieur und die drei Surveyors sah ich jetzt nicht. Sie waren niedergemacht worden, weil sie sich unklugerweise gewehrt hatten. In geringer Entfernung von uns sah ich einen Menschen liegen, dessen Körper ringförmig zusammengezogen war, ungefähr so, wie es früher in den Zeiten der Tortur bei der Anwendung des sogenannten spanischen Bockes zu geschehen pflegte. Es war Rattler. Die Apachen hatten ihn krumm geschnürt, um ihm Schmerzen zu bereiten. Er stöhnte, dass es trotz seiner moralischen Verkommenheit zum Erbarmen war. Seine Gefährten lebten nicht mehr. Sie waren gleich beim ersten Angriff erschossen worden. Ihn hatte man verschont, weil er als der Mörder Klekih Petras für einen langsameren und qualvolleren Tod aufgehoben werden sollte. Auch ich war an Händen und Füßen gefesselt, ebenso Parker und Stone, welche mir zur Linken lagen. Zu meiner Rechten saß Sam Hawkins. Er war an den Füßen gefesselt. Seine rechte Hand hatte man ihm auf den Rücken gebunden, die linke aber freigelassen, damit er, wie ich später erfuhr, mir Hilfe leisten konnte.
»Dem Himmel sei Dank, dass ihr wieder bei euch seid, lieber Sir«, sagte er, indem er mit der freien Hand liebkosend über das Gesicht strich. »Wie ist es nur gekommen, dass ihr niedergeschlagen worden seid?«
Ich wollte antworten, konnte aber nicht, weil ich den Mund voll Blut hatte.
»Spuckt es heraus«, sagte er. Ich folgte dieser Weisung, brachte aber nur wenige undeutliche Worte hervor, dann hatte sich der Mund schon wieder mit Blut gefüllt. Infolge dieses großen Blutverlustes war ich zum Sterben matt. Meine Antwort konnte ich nur in kurzen, weit auseinandergedehnten Absätzen geben, und zwar so leise, dass Sam sie kaum verstehen konnte.
»In Chuchuna gekämpft, Winnetou dazu Mund gestochen, Kolbenhieb auf Kopf von weiß es nicht.«
Die dazwischen liegenden Worte erstickten in dem Blute. Es hatte, wie ich jetzt bemerkte, sich eine Lache gebildet, in welcher ich lag.
»Alle Wetter, wer konnte das ahnen? Wir hätten uns ja gerne ergeben, aber diese Apachen hörten gar nicht auf unsere Worte. Darum machten wir uns in das Gesträuch hinein, um zu warten, bis ihr Grimm sich gelegt haben würde, wenn ich mich nicht irre. Wir glaubten, ihr hättet das auch getan und suchten nach euch. Als wir euch aber nicht fanden, kroch ich nach dem Rande des Gesträuches, um nach euch auszuschauen. Da stand eine heulende Gruppe von Apachen um Inchuchuna und Winnetou, welche tot zu sein schienen, aber bald zu sich kamen. Ihr lagt auch wie tot daneben. Das erschreckte mich so, dass ich sofort hier diesen Will Parker und diesen Dick Stone holte und mit ihnen zu euch hinlief, um zu sehen, ob vielleicht noch Leben in euch sei. Wir wurden natürlich gleich festgenommen. Ich sagte Inchuchuna, dass wir Freunde der Apachen seien und gestern Abend die Absicht gehabt hätten, die beiden gefangenen Häuptlinge zu befreien. Er aber lachte mich grimmig aus, und nur Winnetou habe ich es zu verdanken, dass man mir diese eine Hand freigelassen hat. Er ist es auch gewesen, der euch am Halse verbunden hat, sonst wäret ihr gar nicht wieder aufgewacht, sondern hättet ihr euch verblutet, wenn ich mich nicht irre. Ist der Stich tief eingedrungen?
Durch die Zunge, lallte ich.
Alle Teufel, das ist gefährlich. Werdet da ein Wundfieberchen gekommen, welches ich zwar nicht haben möchte, aber doch lieber auf mich nehmen würde, weil so ein alter Waschbär, wie ich es bin, es leichter übersteht, als so ein Greenhorn, welches, wie ich vermute, Blut bis jetzt nur in der Wurst gesehen hat. Ihr seid doch nicht etwa noch sonst blessiert.
Kolbenhiebe, Kopf und Schulter, antwortete ich.
Also niedergeschlagen seid ihr worden. Ich dachte, der Stich sei allein schuld. Da wird euch freilich der Kopf verteufelt brummen. Aber das vergeht. Die Hauptsache ist, dass das bisschen Verstand, welches ihr hattet, nicht mit erschlagen worden ist. Die Gefahr, in welche ihr schwebt, liegt in der zerstochenen Zunge, die man nicht verbinden kann. Ich werde... Mehr hörte ich nicht, weil ich jetzt wieder in Ohnmacht fiel. Als ich aus derselben erwachte, fühlte ich, dass ich mich in Bewegung befand. Ich hörte den Huftritt vieler Pferde und schlug die Augen auf. Ich lag, man denke sich, auf der Haut des Grizzlybären, den ich erstochen hatte. Sie war in die ungefähre Form einer Hängematte zusammengeschnürt worden und hing zwischen zwei Pferden, die mich auf diese Weise tragen mussten. Ich steckte so tief in dem Felle, dass ich nur die Köpfe dieser beiden Pferde und den Himmel sehen konnte, mehr nicht. Die Sonne warf glühende Strahlen auf mich herab, und brennend wie flüssiges Blei flutete es mir in den Adern. Mein Mund war geschwollen und von geronnenem Blute voll. Ich wollte es mit der Zunge ausstoßen, konnte sie aber nicht bewegen.
»Wasser, Wasser«, wollte ich rufen, denn ich fühlte einen geradezu entsetzlichen Durst, brachte aber keinen Laut, nicht einmal einen hörbaren Hauch hervor. Ich sagte mir, dass es um mich geschehen sei und wollte, wie jeder Sterbende es soll, an Gott und an das, was jenseits dieses Lebens liegt, denken, wurde aber von der Ohnmacht wieder übermannt. Nachher kämpfte ich mit Indianern, Büffeln und Bären, machte Todesritte durch die ausgedorrten Steppen, schwang monatelang über uferlose Meere, es war im Wundfieber, in welchem ich lange, lange mit dem Tode rang. Zuweilen sah ich zwei dunkle, sammetene Augen vor mir, die Augen Winnetous. Dann starb ich, wurde in den Sarg gelegt und begraben. Ich hörte, dass die Erdschollen auf den Sarg geschaufelt wurden und lag dann eine ganze Ewigkeit, ohne mich bewegen zu können, in der Erde, bis auf einmal der Deckel meines Sarges geräuschlos nach oben schwebte und dann verschwand. Ich sah den hellen Himmel über mir. Die vier Seiten des Grabes senkten sich. War dies denn wahr? Konnte dies geschehen? Ich fuhr mit der Hand nach der Stirn und »Halleluja, Halleluja, er erwacht vom Tode, er erwacht«, jubelte Sam. Ich wendete den Kopf. »Seht ihr es, dass er sich mit der Hand nach dem Kopf gegriffen, dass er jetzt sogar den Kopf herumgedreht hat?« schrie der Kleine. Er beugte sich über mich. Sein Gesicht strahlte förmlich vor Entzücken. Das sah ich, trotzdem der dichte Bartwald es fast ganz bedeckte. »Seht ihr mich, Sir, lieber Sir?« fragte er. »Ihr habt die Augen geöffnet und euch bewegt. Ihr lebt also wieder. Seht ihr mich?« Ich wollte antworten, konnte aber nicht, erstens vor übergroßer Mattigkeit und zweitens, weil die Zunge mir schwer wie Blei im Munde lag. Darum nickte ich. »Und hört ihr mich?« fuhr er fort. Ich nickte wieder. »Da, seht ihn an, seht her, seht her!« Sein Gesicht verschwand, und dafür erschienen die beiden Köpfe von Stone und Parker. Die braven Kerls hatten Freudentränen in den Augen. Sie wollten auf mich einsprechen, aber Sam schob sie fort und sagte, »Lasst mich zu ihm, ich will mit ihm reden. Ich.« Er nahm meine beiden Hände, drückte diejenige Stelle seines Bartes, unter welcher der Mund zu vermuten war, darauf und fragte, »Habt ihr Hunger, Sir? Habt ihr Durst? Werdet ihr etwas essen oder trinken können?« Ich schüttelte den Kopf, denn ich fühlte kein Bedürfnis, irgendetwas zu genießen. Ich lag in einer Schwäche, welche selbst den Genuss eines einzigen Wassertropfens ausschloss. »Nicht, wirklich nicht. Herrgott, ist das denn möglich? Wisst ihr, wie lange ihr hier gelegen habt?« Ich antwortete wieder durch ein leises Schütteln. »3 Wochen, volle ganze 3 Wochen. Denkt euch nur, ihr wisst jedenfalls auch gar nicht, was nach eurer Verwundung geschehen ist und wo ihr euch befindet. Ihr habt ein fürchterliches Wundfieber gehabt und seid dann in Starrkrampf gefallen. Die Apachen wollten euch einscharren, aber ich konnte nicht an euren Tod glauben und habe so lange gebettelt, bis Winnetou mit seinem Vater sprach und dieser die Erlaubnis gab, euch erst dann zu begraben, wenn die Fäulnis eintreten werde. Das haben wir der Fürsprache Winnetous zu verdanken. Ich muss hin zu ihm, muss ihn holen.« Ich schloss die Augen und lag nun wieder still, doch nicht im Grabe, sondern in einer seligen Müdigkeit, in einem wonnigen Frieden. Ich wünschte, ewig, ewig so liegen bleiben zu können. Da hörte ich Schritte. Eine Hand betastete mich und bewegte meinen Arm. Dann vernahm ich die Stimme Winnetous. »Hat Sam Hawkins sich nicht geirrt? Ist Selki Lataol Shatterhand wirklich wach gewesen?« »Ja, ja, wir drei haben es ganz deutlich gesehen. Er hat sogar mit Kopfnicken und Schütteln auf meine Fragen geantwortet.« »So ist ein großes Wunder geschehen. Aber es wäre besser, wenn es nicht geschehen, wenn er tot geblieben wäre. Er ist nur, um zu sterben, in das Leben zurückgekehrt. Er wird mit euch wieder in den Tod gehen.« »Aber er ist der beste Freund der Apachen.« »Er hat mich 2-mal niedergeschlagen.« »Weil er musste.« »Er hat nicht gemusst.« »Oh doch. Das erste Mal tat er es, um dir das Leben zu retten. Du hattest dich gewehrt und wärst von den Kiowas ermordet worden. Und das zweite Mal hat er sich gegen dich wehren müssen. Wir wollten uns euch freiwillig ergeben, konnten das aber nicht, weil eure Krieger nicht auf unsere Versicherungen hörten.« »Das sagt Hawkins nur, um sich zu retten.« »Nein, es ist die Wahrheit.« »Deine Zunge lügt. Alles, was du mir erzählt hast, um dem Martertode zu entgehen, hat nur die Folge gehabt, uns zu überzeugen, dass ihr noch größere Feinde von uns waret, als selbst die Hunde von Kiowas. Du bist uns entgegengeschlichen und hast uns belauscht. Wärst du unser Freund gewesen, so hättest du uns gewarnt. Dann wären wir nicht dort am Wasser überfallen und an die Bäume gebunden worden. Aber ihr hättet den Tod Klicke Petras an uns gerecht. Oder, wenn dies aus Dankbarkeit vielleicht nicht geschehen wäre, so hättet ihr uns wenigstens gehindert, unsere Arbeiten fortzusetzen und zu beendigen. Ihr habt dies auch so nicht tun können. Du ersinnst Ausreden, welche ein jedes Kind durchschauen muss. Hältst du Intschu-Tschuna und Winnetou für so dumm, ja, für noch dümmer als so ein kleines Kind? Das fällt mir ganz und gar nicht ein. Old Shatterhand ist wieder ohnmächtig geworden. Wäre er bei Bewusstsein und könnte er sprechen, so würde er dir mitteilen, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Ja, er würde ebenso lügen wie du. Die Bleichgesichter sind alle Lügner und Betrüger. Ich habe nur einen einzigen Weißen gekannt, in dessen Herz die Wahrheit wohnte. Dieser war Klekih Petra, den ihr uns ermordet habt. In diesem Old Shatterhand hätte ich mich beinahe getäuscht. Ich sah seine Kühnheit und seine Körperkraft und bewunderte ihn. In seinem Auge schien die Aufrichtigkeit ihren Sitz zu haben, und ich glaubte, ihn lieben zu können. Aber er war genau ein solcher Länderdieb wie die anderen. Er verhinderte auch nicht, uns in die Falle zu locken, und hat mir zweimal seine Faust an den Kopf geschlagen. Warum hat der große Geist einen solchen Mann geschaffen und ihm ein so falsches Herz gegeben? Ich hatte ihn, als er mich berührte, ansehen wollen, aber der Wille fand bei den matten Bewegungsnerven keinen Gehorsam. Mein Körper schien aus Äther zu bestehen, ja, gar nicht aus durch die Sinne wahrnehmbaren Stoffen zusammengesetzt zu sein und also auch gar nichts Wahrnehmbares vernehmen zu können. Aber jetzt, als ich dieses Urteil Winnetous hörte, gehorchten mir die Augenlider. Sie öffneten sich, und ich sah ihn neben mir stehen. Er war jetzt in ein leichtes, leinenes Gewand gekleidet, trug keine Waffe und hielt ein Buch in der Hand, auf dessen Einband in großer Goldschrift das Wort Hiawatha zu lesen war. Dieser Indianer, dieser Sohn eines Volkes, welches man zu den Wilden zählt, konnte also nicht nur lesen, sondern er besaß sogar Sinn und Geschmack für das Höhere. Longfellows berühmtes Gedicht in der Hand eines Apache-Indianers. Das hätte ich mir nie träumen lassen. »Er hat die Augen wieder offen«, rief da Sam, und Winnetou drehte sich zu mir um. Er trat wieder zu mir heran, richtete sein Auge lange, lange auf das meinige und fragte dann, »Kannst du reden?« Ich schüttelte den Kopf. »Hast du Schmerzen im Körper?« Dieselbe Antwort. »Sei aufrichtig mit mir. Wenn man vom Tode erwacht, kann man keine Unwahrheit sagen. Habt ihr vier Männer uns wirklich retten wollen?« Ich nickte zweimal. Da machte er eine verächtliche Handbewegung und rief im Tone sittlicher Empörung aus. »Lüge, Lüge, Lüge! Selbst am wiedergeöffneten Grabe, Lüge! Hättest du mir die Wahrheit gestanden, so wäre mir vielleicht der Gedanke gekommen, dass du anders, dass du besser werden könntest, und ich hätte in Chuchuna meinen Vater gebeten, dir das Leben zu schenken. Aber du bist eine solche Fürbitte nicht wert und musst sterben. Wir werden dich jetzt sehr aufmerksam pflegen, damit du sehr schnell wieder gesund und kräftig wirst, die Qualen, welche deiner warten, lange auszuhalten. Als kranker, schwacher Mann sehr schnell zu sterben, das ist keine Strafe.« Länger konnte ich die Augen nicht offen halten. Ich schloss sie wieder. Hätte ich doch reden können. Sam, der sonst so listige Sam Hawkins, führte unsere Verteidigung in einer nichts weniger als scharfsinnigen Weise. Ich hätte ganz anders gesprochen als er. Als ob er diesen meinen Gedanken erraten hätte, stellte er jetzt dem jungen Apachenhäuptlinge vor. »Aber wir haben dir doch bewiesen, klar und unwiderleglich bewiesen, dass wir auf eurer Seite gewesen sind. Eure Krieger sollten gemartert werden, und um dies zu verhindern, hat Old Shatterhand mit Blitzmesser gekämpft und ihn besiegt. Er hat also sein Leben für euch gewagt und soll nun zum Lohne dafür gemartert werden.« »Ihr habt mir nichts bewiesen, denn auch diese Erzählung war nichts als eine Lüge.« »Frage Tangua, den Häuptling der Kiowas, welcher sich noch in euren Händen befindet.« »Ich habe ihn gefragt.« »Was sagt er?« »Dass du lügst. Old Shatterhand hat nicht mit Blitzmesser gekämpft, sondern dieser ist, als wir euch überfielen, von unseren Kriegern getötet worden.« »Das ist eine großartige Schlechtigkeit von Tangua. Er weiß, dass wir heimlich auf eurer Seite standen und will sich nun dafür dadurch rächen, dass er uns in das Verderben bringt. Er hat es mir beim großen Geiste geschworen, also glaube ich ihm und nicht euch. Ich sage dir dasselbe, was ich soeben Old Shatterhand gesagt habe. Würdet ihr ein offenes Geständnis abgelegt haben, so hätte ich für euch gebeten. Klekih Petra, welcher mein Vater, Freund und Lehrer gewesen ist, hat die Gesinnung des Friedens und der Milde in mein Herz gelegt. Ich trachte nicht nach Blut, und mein Vater, der Häuptling, tut stets, um was ich ihn bitte. Darum haben wir von allen den Kiowas, welche wir noch immer hier gefangen halten, noch keinen getötet. Sie mögen das, was sie getan haben, nicht mit ihrem Leben, sondern mit Pferden und Waffen, Zelten und Decken bezahlen. Wir sind mit ihnen noch nicht ganz einig über den Preis, doch wird der Abschluss bald zustande kommen. Rattler ist Klekih Petras Mörder, er muss sterben. Ihr seid seine Genossen. Dennoch würden wir vielleicht Nachsicht haben, wenn ihr aufrichtig wäret. Da ihr dies aber nicht seid, so werdet ihr sein Schicksal teilen.« Das war eine lange Rede, so lang, wie ich aus dem Mund des schweigsamen Winnetous später nur selten und nur bei den wichtigsten Veranlassungen wieder eine gehört habe. Unser Schicksal lag ihm also wohl mehr am Herzen, als er eingestehen wollte. »Wir können uns doch unmöglich als eure Feinde erklären, wenn wir eure Freunde sind«, entgegnete Sam. »Schweig! Ich sehe ein, dass du mit dieser großen Lüge auf den Lippen sterben wirst. Wir haben euch bisher mehr Freiheit gelassen als den anderen Gefangenen, damit ihr diesem Old Shatterhand Hilfe leisten konntet. Ihr seid dieser Nachsicht nicht wert und werdet von jetzt an strenger gehalten werden. Der Kranke braucht euch nicht mehr. Folgt mir jetzt. Ich werde euch den Ort anweisen, den ihr nun nicht mehr verlassen dürft.« »Das nicht, Winnetou, nur das nicht«, rief Sam erschrocken aus. »Ich kann mich unmöglich von Old Shatterhand trennen.« »Du kannst es, denn ich befehle es dir. Was ich will, das wird geschehen.« »Aber wir bitten dich uns wenigstens...« »Still«, unterbrach ihn der Apache im strengsten Tone. »Ich will kein Wort dagegen hören. Werdet ihr mit mir gehen, oder soll ich euch durch meine Krieger binden und fortschaffen lassen?« »Wir befinden uns in eurer Gewalt und sind also gezwungen zu gehorchen. Wann dürfen wir Old Shatterhand wiedersehen?« »Am Tage eures und seines Todes.« »Er nicht?« »Nein.« »So lass uns, ehe wir dir jetzt folgen, von ihm Abschied nehmen.« Er ergriff meine Hände, und ich fühlte seinen Bartwald auf meinem Gesichte, denn er gab mir einen Kuss auf die Stirn. Parker und Stone taten ebenso. Dann gingen sie mit Winnetou fort, und ich lag einige Zeit allein, bis einige Apachen kamen und mich forttrugen. Wohin, das wusste ich nicht, da ich zu schwach war, die Augen noch einmal aufzuschlagen. Noch indem sie mich trugen, schlief ich wieder ein. Wie lange ich da geschlafen hatte, weiß ich nicht. Es war der Genesungsschlaf, welcher immer tief zu sein und sehr lange zu währen pflegt. Als ich erwachte, wurde es mir gar nicht schwer, die Augen zu öffnen, und ich war bei weitem nicht mehr so schwach wie vorher. Ich konnte die Zunge einigermaßen bewegen und mit dem Finger in den Mund langen, um diesen von dem geronnenen Blute und von dem Wundeiter zu reinigen. Ich befand mich zu meinem Erstaunen in einem gemachähnlichen, viereckigen Raume, dessen Seiten aus steinernen Mauern bestanden. Er erhielt sein Licht durch die Eingangsöffnung, welche durch keine Türe verschlossen war. Mein Lager befand sich in der hinteren Ecke. Man hatte da mehrere Grizzlybärenfelle übereinander gelegt und eine sehr schöne indianische Santillo-Decke über mich gebreitet. In der Ecke neben der Türe saßen zwei Indianerinnen, jedenfalls mir zur Pflege und zugleich Bewachung, eine Alte und eine Junge. Die Alte war hässlich, wie die meisten alten roten Squaws, was eine Folge der Überanstrengung ist, da die Frauen alle selbst die schwersten Arbeiten verrichten müssen, während die Männer nur dem Kriege und der Jagd leben und die übrige Zeit untätig verbringen. Die Junge war schön, sogar sehr schön. Europäisch bekleidet, hätte sie gewiss in jedem Salon Bewunderung erregt. Sie trug ein langes, hellblaues, hemdartiges Gewand, welches den Hals eng umschloss und an der Taille von einer Klapperschlangenhaut als Gürtel zusammengehalten wurde. Es war an ihr kein Schmuckgegenstand zu sehen, etwa Glasperlen oder billige Münzen, mit denen die Indianerinnen sich so gern behängen. Ihr einziger Schmuck bestand aus ihren langen, herrlichen Haare, welches in zwei starken, bläulich-schwarzen Zöpfen ihr weit über die Hüften herabreichte. Dieses Haar erinnerte mich an dasjenige von Winnetou. Auch ihre Gesichtszüge waren den seinigen ähnlich. Sie hatte dieselbe Sammetschwärze der Augen, welche unter langen, schweren Wimpern halb verborgen lagen, wie Geheimnisse, welche nicht ergründet werden sollen. Von indianisch vorstehenden Backenknochen war keine Spur. Die weich und warm gezeichneten vollen Wangen vereinigten sich unten in einem Kinn, dessen Grübchen bei einer Europäerin auf Schelmerei hätten schließen lassen. Sie sprach, jedenfalls um mich nicht aus dem Schlaf zu wecken, leise mit der Alten, und als sie dabei den schön geschnittenen Mund zu einem Lächeln öffnete, blitzten die Zähne wie reinstes Elfenbein zwischen den roten Lippen hervor. Die feingeflügelte Nase hätte weit eher auf griechische als auf indianische Abstammung deuten können. Die Farbe ihrer Haut war eine helle Kupferbronze mit einem Silberhauch. Dieses Mädchen mochte 18 Jahre zählen, und ich wäre jede Wette darauf eingegangen, dass es die Schwester Winnetous sei. Diese beiden Squaws waren damit beschäftigt, einen weißgegerbten Ledergürtel mit roten Stichen und Arabesken zu verzieren. Ich richtete mich auf, jawohl, ich richtete mich auf, und dies wurde mir gar nicht sehr schwer, während ich, ehe ich zum letzten Male eingeschlafen war, vor Schwäche nicht einmal die Augen hatte öffnen können. Die Alte hörte diese meine Bewegung, sah zu mir her und rief, indem sie auf mich deutete, »Uff! Aguan hinter!« »Uff« ist der Ausruf des Erstaunens und Aguan dahinter heißt erst munter. Das Mädchen blickte von ihrer Arbeit auf und erhob sich, als sie mich sitzen sah, um sich mir zu nähern.
»Du bist wach geworden«, sagte sie zu meinem Erstaunen in einem ziemlich geläufigen Englisch.
»Hast du einen Wunsch?«
Ich öffnete wohl den Mund, um zu antworten, schloss ihn aber wieder, denn es fiel mir ein, woran ich nicht gedacht hatte, nämlich, dass ich nicht sprechen konnte. Aber ich hatte mich aufsetzen können, da war es vielleicht möglich, dass es auch mit der Sprache besser ging. Ich machte also den Versuch und antwortete, »Ja, ich habe sogar mehrere Wünsche.« Wie froh war ich, als ich meine Stimme hörte. Sie klang mir freilich fremd, die Worte kamen gepresst und pfeifend heraus. Sie verursachten mir im hinteren Munde Schmerzen. Aber es waren doch eben wieder Worte, nachdem ich 3 Wochen lang zu keiner Silbe fähig gewesen war.
»Sprich leise oder nur durch Zeichen«, sagte sie. »Nchochi hört, dass dich das Reden schmerzt.«
»Nchochi, ist dein Name?«, sagte ich.
»Ja.«
»So danke dem, der ihn dir gegeben hat. Du konntest keinen passenderen bekommen, denn du bist wie ein schöner Frühlingstag, an welchem die ersten Blumen des Jahres zu duften beginnen.«
Nchochi heißt nämlich »schöner Tag«. Sie errötete leicht und ich erinnerte mich.
»Du wolltest mir deine Wünsche sagen.«
»Sage mir vorher, ob du vielleicht meinetwegen hier bist.«
»Ja, denn ich habe den Befehl erhalten, dich zu pflegen.«
»Von wem?«
»Von Winnetou, der mein Bruder ist.«
»Ich dachte es mir, denn du siehst diesem jungen, tapferen Krieger außerordentlich ähnlich. Du hast ihn töten wollen.«
Das klang halb wie eine Behauptung und halb wie eine Frage.
Sie blickte mir dabei so forschend in die Augen, als ob sie mein ganzes Inneres ergründen wollte.
»Nein«, entgegnete ich.
»Er glaubt das nicht und hält dich für seinen Feind. Du hast ihn, den noch keiner überwinden konnte, 2-mal zu Boden geschlagen. Einmal, um ihn zu retten, und das andere Mal, weil er mich töten wollte. Ich habe ihn lieb gehabt, gleich als ich ihn zum ersten Mal sah.«
Wieder ruht ihr dunkles Auge auf längere Zeit auf meinem Angesichte. Dann sagte sie,
»Er glaubt euch nicht, und ich bin seine Schwester. Hast du Schmerzen im Munde?«
»Jetzt nicht.«
»Wirst du schlingen können? Ich möchte es versuchen.
Darfst du mir Wasser zum Trinken geben?«
»Ja, und auch zum Waschen. Ich werde dir welches holen.«
Sie ging mit der Alten fort.
Was war das? Wie sollte ich es mir deuten? Winnetou hielt uns für seine Feinde, schenkte unseren Beteuerungen vom Gegenteil keinen Glauben und hatte mich doch der Pflege seiner eigenen Schwester übergeben. Der Grund dazu wurde mir vielleicht später klar.
Ende von Winnetou 1, Kapitel 4, Teil 2.